Deutschlandfunk. Der Tag.
Reden hilft. Das ist eine Hoffnung, die viele haben beim Anblick der eisigen Beziehung gerade zwischen dem Westen und Russland. Und tatsächlich wird da in dieser Woche viel gesprochen. Viele Gesprächsrunden, die da stattfinden. Eine ganz wichtige war heute in Brüssel. Da hat sich der sogenannte NATO-Russland-Rat getroffen. Außenminister und Botschafter von beiden Seiten. Großes Thema dabei natürlich der Konflikt um die Ukraine und das NATO-Engagement in Osteuropa. Wir lassen uns das gleich von Markus Pindo erklären. Außerdem gab es heute eine turbulente Sitzung im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal musste da Olaf Scholz die Fragen aus dem Parlament beantworten. Die Regierungsbefragung. Vorher hat die AfD einen Eklat verursacht. Da musste Bärbel Baas einschreiten, die Bundestagspräsidentin.
Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, dass das eine politische Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden. Und insofern bitte ich Sie jetzt sofort, das runterzunehmen. Sonst muss ich Sie des Saales verweisen.
Was da im Bundestag gelaufen ist, das hat Frank Capellan für uns mitverfolgt. Mit dem habe ich heute ebenfalls gesprochen. Alles an diesem Mittwoch, dem 12. Januar 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, der NATO-Russland-Rat. Das war jahrelang ein wichtiges Forum, damit sich, wie der Name schon sagt, die NATO und Russland austauschen können. Vertrauen bilden. Hat auch ganz gut funktioniert, bis zur russischen Annexion der Krim 2014. Danach war erstmal Ende mit diesen regelmäßigen Konsultationen. Und weil es jetzt gerade wieder brenzlig wird, vor allem wegen der Ukraine, haben sich Diplomaten und Außenminister von beiden Seiten heute wieder getroffen in diesem Format und nach Möglichkeiten gesucht für einen Ausweg aus der Krise. Markus Pindor hat die Pressekonferenz nach diesem Meeting für uns beobachtet. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob es denn ein greifbares Ergebnis gibt.
Nein, das kann man nicht sagen. Man hat sich darauf geeinigt, dass man weiter reden will. Aber NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die NATO habe einen festen Gesprächsfahrplan vorgelegt. Da müsse dann aber auch zum Beispiel über die russischen Atomwaffen geredet werden. Russland hat dieses Anliegen nicht abgelehnt, aber hat auch nicht zugestimmt, will sich darüber weiter beraten. Das ist es also, man will schon im Gespräch bleiben, aber schon wie man im Gespräch bleiben wird, das ist umstritten. Stoltenberg sagte, die Pressekonferenz ist gerade zu Ende gegangen. Wir sind uns einig, dass jedes Land frei wählen können muss, welchen Weg es einschlägt. Also das Ansinnen Putins, tatsächlich der NATO zu verbieten oder dass die NATO eine Absage der weiteren Aufnahme von Ländern geben muss, das lehnt die NATO generell ab. Über eine Mitgliedschaft in der NATO entscheiden nur zum Beispiel die Ukraine und die NATO-Verbündeten. Er erwähnte auch Finnland an dieser Stelle, Finnland und Schweden. Und die NATO möchte mit Russland Gespräche führen. Das ist klar. Da geht es um Risikoreduzierung, um mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Manöverbeobachtung, aber eben auch um Rüstungskontrolle, wie schon gesagt. Und Stoltenberg sagte auch noch, der Grund für die heutige Situation sei nicht, dass die Ukraine sich in irgendeiner Art und Weise provokativ verhalte, sondern dass Russland immer wieder geltendes internationales Recht gebrochen habe. Er verwies beim Thema Rüstungskontrolle dann auf den INF-Vertrag, den Russland unterlaufen hat. Und diese Differenzen würden auch nicht einfach zu überwinden sein, meinte er. Es sei ein gutes Zeichen, dass alle an einem Tisch säßen und über wichtige Themen redeten. Aber die NATO könne eben keine Abstriche bei den Kernprinzipien machen.
Markus, kann die NATO Russland denn eigentlich irgendetwas anbieten?
Das kommt ein wenig darauf an, was Russland auch zulässt in diesem Zusammenhang. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt die mehr als anbieten, über Rüstungskontrolle zu reden, kann man nicht. Russland hat den KSE-Vertrag, den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, ja unilateral verlassen, vor mehreren Jahren schon. Das heißt, diese ganzen Absprachen, die man schon hatte, hat Russland gekündigt. Und es ist jetzt die Frage, ob es da wieder irgendein Entgegenkommen geben wird. Keine Abstriche wird es aber geben bei diesem Kernthema. Wer darf in die NATO und wer nicht? Ganz klar sagte Stoltenberg, das entscheidet nur die NATO und das jeweilige Land, das beitreten will. Was man da anbieten kann, wäre vielleicht eine Absichtserklärung, die sich sehr im vagen Raum befindet und dann eben rhetorische Zugeständnisse macht, zum Beispiel zur NATO-Mitgliedschaft von Georgien und der Ukraine, aber gleichzeitig das legale Prinzip der Offenheit beibehält. Wie das im Einzelnen aussehen könnte, das wage ich im Moment noch nicht abzuschätzen. Russland hat sich ja sehr wenig konziliant gezeigt. Es ist in diese Verhandlungen gegangen mit absoluten und offensichtlichen nicht erfüllbaren Forderungen. Das wird schwierig werden.
Was wollte Russland? Was waren das für Forderungen, mit denen die russische Seite in dieses Gespräch heute gegangen ist?
Also das, was Putin will, das ist de facto die erneute Vorherrschaft Russlands über die Länder der ehemaligen Sowjetunion und auch einige des Warschauer Paktes. Das kann die NATO ihm nicht zubilligen. Eine ganze Reihe dieser Länder haben ja de facto eine Rückversicherung gegen Russland gesucht und sind deshalb gerade der NATO beigetreten. Polen, die baltischen Staaten, aber zum Beispiel auch Schweden und Finnland wollen sich ganz sicher nicht von Putin diktieren lassen, wie sie sich in Sicherheitsfragen verhalten sollen. Er hat gefordert den Rückzug von Truppen und Material der NATO aus 14 ost- und mitteleuropäischen Staaten. Putin will zweitens keine Aufnahme neuer Bündnispartner in die NATO. Und drittens fordert Putin den Abzug der wenigen noch verbliebenen amerikanischen Atombomben in Westeuropa. Die lagern ja bekanntlich in Deutschland, in Büchel. Und das eben, obwohl er selbst vertragswidrig neue nuklearfähige Mittelstreckenraketen entwickelt hat und in Kaliningrad und an der russischen Westgrenze stationiert hat.
Markus, ist es denn nicht so, dass die NATO vor allem deshalb überhaupt nicht daran denkt, zurzeit so ein Land wie die Ukraine aufzunehmen in ihre Reihen, weil die NATO genau weiß, dass sie Russland damit völlig vor den Kopf stoßen würde, Russland und natürlich auch Wladimir Putin, dass Wladimir Putin also mit dieser ganzen Diskussion um weitere NATO-Mitgliedschaften schon eins seiner ganz großen Ziele erreicht hat.
Das kann sein. Ich glaube, dieses Ziel hat er erreicht, als er anfing, die Ukraine zu destabilisieren und die Separatisten zu unterstützen. Teilweise ja mit tatsächlichen russischen Truppen ist das geschehen, auf jeden Fall mit russischen Mitteln. Ab da war die Ukraine so destabilisiert, da sie sich selber nicht zur Wehr setzen konnte, dass die Kopenhagener Prinzipien zu erfüllen für die Ukraine unmöglich geworden war. Und zu diesen sogenannten Kopenhagener Prinzipien, auf die man sich mal geeinigt hat vor 30 Jahren, bei diese Beitrittsprinzipien, da gehört auch dazu, dass ein Land keine aktuellen Gebietskonflikte haben darf. Und indem Putin diesen Konflikt aufrechterhält, verhindert er de facto auch einen Beitritt der Ukraine. Man will das auch derzeit nicht, weil dieser Schritt wiederum als sehr provokativ gelten könnte und Russland einen Vorwand für die weitere Eskalation bieten könnte. Aber man will auch andererseits daran festhalten, an der Seite der Ukraine zu stehen und die Ukraine eben auch militärisch und wirtschaftlich weiterhin zu unterstützen.
Markus, jetzt haben wir also die Ukraine, die gerne rein will in die NATO. Du hast schon erwähnt, Georgien will es ebenfalls. Finnland ist jetzt auf einmal auch mit dabei. Alles Staaten, Länder, die Russland mit sehr viel Beachtung beobachtet. Wie problematisch ist das für die NATO, wenn reihenweise Länder rein wollen, die NATO es aber gar nicht, ihnen überhaupt keine Zusage geben kann?
Also bei der Ukraine ist das richtig, dass die NATO schwer eine Zusage geben kann. Und das wird auch, braucht ja eine Mehrheit innerhalb der NATO und die wird nicht zustande kommen. Das ist klar. Aber schauen wir uns mal Schweden und Finnland an. Da könnte es sein, dass Putin mit seinem aggressiven Auftreten seit Jahren und mit seinen wirklich ultimativen Forderungen genau das herbeiführt, was er vermeiden will, dass nämlich bei diesen Ländern, Finnland und Schweden, einfach der Wunsch weiter wächst, geschützt zu werden durch die NATO. Die NATO ist das sicherste Verteidigungsbündnis, das es jemals gegeben hat, und dass sie dort Schutz suchen. Also Putin könnte durchaus mit seinem Auftreten das erreichen, was er eigentlich vermeiden will, jedenfalls wenn es um Schweden und Finnland geht.
Markus, zum Schluss würde ich dir gern in diesem ganzen Komplex noch eine Frage stellen, die wir hier in der Redaktion heute wieder mal diskutiert haben. Und zwar geht es da um die grundsätzliche Frage, ob dieses russische Vorgehen gegen die Ukraine eigentlich so besonders überraschend ist, also der große Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Die Frage, die einige sich hier bei uns stellen, ist, was würden denn eigentlich die USA tun, wenn sich zum Beispiel Mexiko mit Russland verbündet und eine enge militärische Kooperation eingeht, sozusagen vis-à-vis der USA, direkt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze?
Diese Frage ist schon falsch gestellt, weil andersherum wird ein Schuh daraus. Was würde Mexiko tun, wenn die USA ständig militärisch in Mexiko intervenieren würden und Teile des Landes de facto annektieren würden? Das ist also schon mal die Tatsache, wie es derzeit steht zwischen Russland und der Ukraine. Und das jetzt einfach auf Mexiko zu übertragen, mit denen die USA ein völlig friedliches Einvernehmen haben, das finde ich hochproblematisch. Da kommt es sicherlich sehr darauf an, wie das alles vonstatten geht. Aber ich glaube, dieser Vergleich ist einfach abwegig.
Okay, dann Markus, bis hierher. Vielen Dank. Danke dir.
Alles klar, ich danke dir.
Schönen Dank für Ihre Frage und auch für die, aber nicht für die Intention, die dahinter steckt. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Sie verwirren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und das Einzige, was daran gut ist, ist, dass Sie damit keinen Erfolg haben. Denn unser Land ist nicht gespalten, sondern hält zusammen.
Olaf Scholz war das heute im Bundestag. Es war sein erstes Mal als Kanzler in der sogenannten Regierungsbefragung. Das heißt, Scholz musste auf spontane Fragen aus dem Plenum antworten, ohne Manuskript. Und da ging es heute natürlich vor allem um Corona und um die Impfpflicht. Wir haben ihn da gerade gehört in einer Antwort an die AfD. Und was da heute genau gelaufen ist, das kann uns Frank Capellan genauer erklären. Hallo Frank, grüß dich.
Tobias, grüß dich auch. Hallo.
Frank, lass uns doch bei dieser Regierungsbefragung erstmal an der Oberfläche bleiben. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger gesprochen über das, ich sag mal, etwas trockene Auftreten von Olaf Scholz. Hast du doch heute bei dieser Regierungsbefragung nochmal eine neue Facette an ihm entdeckt?
Ja, wenn ich ehrlich bin, war ich ein bisschen überrascht. Also er ist nicht allen Fragen wirklich ausgewichen und hat nicht, wie wir das vielfach erlebt haben und das auch hier im Kollegenkreis ja auch so wahrgenommen wurde, nicht immer nur rumgeschwurbelt. Man konnte ihm sogar, oder die Union konnte ihm sogar im ein oder anderen Punkt etwas Konkretes entlocken. Da hat er zum Beispiel gesagt, er wünscht sich eigentlich schon die Impfpflicht für alle Erwachsenen. Also da ist er diesem Anliegen, was ja jetzt auch geäußert wurde, aus Teilen des Parlaments entgegengetreten, zum Beispiel nur eine Impfpflicht für die über 50-Jährigen durchsetzen zu wollen. Da hat er sich dann allerdings auf Nachfrage erst auch konkreter zu geäußert. Also das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, aber natürlich ist er auch viele Antworten schuldig geblieben. Das hören wir sicherlich gleich noch. Und ich war, da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, also ich war natürlich auch überrascht, wie turbulent es zunächst mal wieder losging bei dieser Regierungsbefragung. Da gab es nämlich Stress mit den AfD-Abgeordneten, die hatten eine Geschäftsordnungsdebatte beantragt. Warum? Weil jetzt im Bundestag schlicht und einfach das gilt, was für uns alle im Lande draußen gilt, 2G+. Also wer nicht geboostert ist, wer zweimal nur geimpft ist und in den Plenarsaal möchte als Abgeordneter, der braucht nun einen Test und das wollte die AfD nicht einsehen. Obwohl ja, da muss man ja auch sagen, und das gilt auch weiterhin, obwohl wir nennen das im Kollegenkreis immer die sogenannte Seuchentribüne, obwohl wir diese Tribüne haben, also wo ungeimpfte AfD-Abgeordnete, denn die sind es meiner Ansicht nach ausschließlich, die ungeimpften Abgeordneten oder ganz überwiegend, die können sich dann oben auf eine Tribüne, auf eine Besuchertribüne setzen und von dort der Debatte an der Debatte teilnehmen, müssen da jetzt, und das ist auch neu, allerdings auch getestet sein. Und dagegen gab es dann Aufregung im Plenarsaal und die AfD-Abgeordneten haben dann Transparente hochgehalten. Freiheit statt Spaltung stand da in blau-weiß-rot in den AfD-Farben drauf. Und dann ist Bärbel Baas, und das würde ich gern kurz einspielen, die Bundestagspräsidentin von der SPD wie folgt eingeschritten.
Die Frage der Corona-Pandemie.
Entschuldigung, Herr Kanzler, jetzt unterbreche ich Sie, weil Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, dass das eine politische Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden. Und insofern bitte ich Sie jetzt sofort, das runterzunehmen, sonst muss ich Sie des Saales verweisen. Und ich behalte mir auch vor, ein entsprechendes Ordnungsgeld für die ganze Fraktion im Zweifel zu verhängen.
Also dann haben Sie diese Plakate runtergenommen und dann konnte die Fragerunde beginnen. Aber es ging eben hoch her zu Beginn.
Gut, aber Frank, dann können wir vielleicht einfach bei der AfD direkt mal bleiben. Die hat sich ja dann auch hinterher bei der anschließenden Regierungsbefragung zu Wort gemeldet. Was wollte die AfD von Olaf Scholz wissen?
Ja, da wurden zum Beispiel Zahlen ins Spiel gebracht über Nebenwirkungen bei Impfungen, komplizierte Nebenwirkungen, die es ja gegeben habe, was ja durchaus auch stimmt, aber die Zahlen wurden dann in falsche Relationen gebracht und das hat dann Olaf Scholz auch an sich abprallen lassen und hat dann entsprechend gekontert. Das ist natürlich auch immer wieder gesagt, dass es ein gewisses Risiko gibt von Nebenwirkungen, aber dass die eben so gering sind, dass man es vertreten kann, jetzt auch die Bundesbürger zu dieser allgemeinen Impfpflicht, wenn sie denn kommt, er möchte sie eben haben, gewissermaßen, salopp gesagt, zu verdonnern und dass dieses Risiko vertretbar ist. Also da sind die AfD-Abgeordneten eher auf Granit gestoßen.
Gut, dann lass uns über dieses Thema Impfpflicht sprechen. Ich glaube, das war ja das, auf das sozusagen alle gewartet haben bei dieser Regierungsbefragung heute. Welche Fragen hat er da gestellt bekommen, auch aus den anderen Fraktionen?
Ja, das würde ich gleich auch ganz gerne mal einspielen wollen. Da war es vor allen Dingen die Unionsfraktion, die da in Gestalt etwa von Günther Krings, dem CDU-Abgeordneten, gefragt hat, wie stellen Sie sich, Herr Bundeskanzler, eigentlich dieses Gesetz, was dann kommen muss, auch egal von wem es jetzt initiativ erarbeitet wird, wie stellen Sie sich vor, soll das aussehen? Und da hat Krings meiner Ansicht nach zu Recht einen wunden Punkt getroffen, weil er nämlich sagte, warum muss das jetzt eigentlich eine Gewissensentscheidung sein? Wir haben doch auch andere Fälle schon gehabt, da war das nicht so. Ich spiele das nochmal ein.
Ich will schon darauf hinweisen, Sie vertreten hier das Verfassungsorgan Bundesregierung in der Regierungsbefragung. Wie begründen Sie dann als Bundesregierung, dass Sie eine Masernimpfpflicht, da waren Sie auch beteiligt, hier eben nicht in einer offenen gruppenantragsbestimmten Abstimmung machen, dass Sie die einrichtungsbezogenen Impfpflichten nicht so gemacht haben? Ich bring's mal auf den Punkt. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ging es beispielsweise um Pflegekräfte. Sind deren Grundrechte in der Abwägung weniger relevant als die Grundrechte anderer Bundesbürger?
Ja, und da ist Scholz meiner Ansicht nach die Antwort schuldig geblieben. Das konnte er nicht wirklich begründen, warum das nun so sein soll.
Frank, ich glaube, also wenn ich das richtig verstehe, der strittige Punkt ist nach wie vor, wir haben das da auch von Günther Krings gerade wieder gehört, Scholz hat einer Impfpflicht oder die Bundesregierung hat eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auf den Weg gebracht, die gilt eben dann ab März. Aber bei der allgemeinen Impfpflicht, da will sie keinen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Wieso eigentlich nicht? Wie begründet Scholz das?
Ja, er begründet das oberflächlich, auch jetzt in dieser Befragung damit, dass es eben ein weitreichender Grundrechtseingriff ist für jeden von uns. Und ob man das will oder nicht will, das ist eine schwierige Entscheidung und das ist eine Gewissensentscheidung. Ich habe gesagt oberflächlich, weil das meiner Ansicht nach ein vorgeschobenes Argument ist, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler weiß, dass es schwierig werden könnte, in der Ampel, wenn er jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen würde, eine Mehrheit für die Impfpflicht zu bekommen. kommen, dass es zumindest Knatsch in dieser Koalition geben würde. Und ich glaube, das hat er von Anfang an vermeiden wollen. Da hat er einfach die Freien Demokraten insbesondere im Nacken, die sich nach wie vor ja sehr vehement in großen Teilen, zumindest wenn ich jetzt an Wolfgang Kubicki denke, der dann auch einen entsprechenden Antrag schon formuliert hat, die sich vehement gegen diese Impfpflicht aussprechen als Freiheitspartei und sagen, das geht gar nicht, das ist ein solch weitreichender Eingriff in die Grundrechte, das wollen wir nicht. Und um das zu verhindern, hat Scholz dann schon im November gesagt, er stellt sich das so vor, dass man diese Impfpflicht zwar braucht, aber dass das aus den Reihen des Bundestages kommen muss. Und dann ist es für ihn, naja, es ist eigentlich ein Abschieben der Verantwortung auf das Parlament.
Und das spricht er aber auf keinen Fall so offen aus.
Das hat er keinesfalls so ausgesprochen. Da, wie gesagt, da ist er immer, deswegen meinte ich auch eben, er konnte nicht klar beantworten, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Warum verdonnere ich die Pflegerin wirklich dazu, sich impfen lassen zu müssen? Mache das eben nicht zu einer Gewissensentscheidung, ordne das quasi als Gesetzgeber gewissermaßen einfach an. Und warum ist es bei anderen dann eine Gewissensentscheidung? Also da ist er für mich die schlüssige Antwort schuldig geblieben.
Das heißt aber auch, wenn die CDU ihm nicht den Gefallen tut und tatsächlich einen Gesetzentwurf vorlegt oder eine andere Fraktion einen Gesetzentwurf vorlegt, wenn niemand anders ihm den Gefallen tut, dann steht er ziemlich dumm da, oder?
Naja, das hat ja Rolf Mützenich gestern schon angekündigt, der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass da ein entsprechender Vorstoß von den Sozialdemokraten kommen wird, wo sich dann möglichst viele auch aus der Ampel eben dann anschließen sollen. Also, dass da etwas kommt, das steht meines Erachtens außer Frage. Die spannende Geschichte ist nur die, auch wann wird das kommen? Erübrigt sich möglicherweise dann, wenn man das jetzt so in die Länge zieht, diese Impfpflicht, weil so viele Menschen, wir haben heute wieder einen neuen Höchststand erlebt von Omikron-Infektionen, weil so viele Menschen infiziert sind, dass dann diese sogenannte, da war ja die Rede von schmutzige Immunisierung greift und dass dann die Gegner einer Impfpflicht neue Argumente bekommen und sagen, wir brauchen diese Impfpflicht jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und Olaf Scholz hatte nun mal angekündigt, Anfang Februar, Anfang März soll das Ganze kommen. Das ist im parlamentarischen Verfahren eigentlich kaum noch zu halten. Da wurde heute wieder viel diskutiert darüber, ob es noch eine Sondersitzung während der Karnevalzeit geben müsste. Man hat sich jetzt darauf verständigt, dass diese sogenannte Orientierungsdebatte, ich frage mich auch, wo müssen sich die Abgeordneten da wirklich noch orientieren, nachdem wir monatelang über das Pro und Contra von einer Impfpflicht gesprochen haben. Aber diese Orientierungsdebatte soll nun in der vorletzten Januarwoche beginnen im Bundestag und dann wird das Ganze sich aber noch in die Länge ziehen. Da muss der Bundesrat dazukommen. Naja, und dann muss ja über die bis dann hoffentlich vorliegenden Entwürfe, wie man das ganz praktisch umsetzt, abgestimmt werden. Also es dauert alles.
Frank, da sind wir gespannt, wie es weitergeht mit dieser Saga um die Corona-Impfpflicht. Danke dir nach Berlin.
Ich danke auch. Tschüss.
Das war der Tag heute an diesem 12. Januar 2022. Feedback, egal ob positiv oder negativ, immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Wir lesen es gründlich, versprochen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.